Ich freue mich sehr, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Wie gesagt, ich war schon öfters da und komme aus Kassel. Ja, ich sollte mich kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Ich mache überregionale Frauenarbeit. Ich bin zwar in Rente, aber ich mache es trotzdem weiter, weil ich es einfach gerne tue und halte Frauenfrühstücktreffs, Frauentage, Schulungen für Frauen, habe vieles auch online gemacht. Das war ja in unserer heutigen Zeit, ist das ja so, und mache es auch zum Teil noch. Ich selber bin alleinstehend und bin nach Kassel gezogen vor zehn Jahren bin ich nach Kassel gezogen, um meine damals fast 90-jährige Mutti zu pflegen und ihr das Alter zu erleichtern. Und dann ist sie in 2017 heimgegangen und ich bin in Kassel geblieben. Ja, ich finde dieses Thema, ich liebe dieses Thema auch, weil ich einfach gerade auch so in den letzten Jahren in besonderer Weise erlebt habe, wie Gott mich liebt. Und ich freue mich einfach darüber, dass er das weiß, auch was ich denke, was ich empfinde, dass ich bei ihm angenommen bin. Und das finde ich einfach eine ganz tolle Sache. Und deswegen halte ich gerne dieses Thema heute. Und jetzt wollen wir mal gucken, wir haben ja vorher nichts abgesprochen, weil ich halt so spät bin durch den Zug, aber ich glaube, ich brauche hier nur auf die Folie zu drücken. Genau, wahrscheinlich nur auf die Enter-Taste kommt es wahrscheinlich, ne? Es kommt, genau. Von Gott geliebt, geliebter als ich je dachte. Wir haben eben schon ein paar Dinge zusammengetragen und ich möchte das noch auch so ein bisschen noch mal wiederholen oder auch noch ergänzen. Was heißt es, wenn man sich geliebt fühlt? Danach sehnt sich jeder Mensch, bedingungslos angenommen zu sein. Ja, das hörten wir schon. Uneigennützige Ratschläge zu bekommen. Zutiefst verstanden zu werden. Dass jemand weiß, was wirklich gut für mich ist. Manch einer meint es gut und meint, das wäre gut für mich. Aber ob es das wirklich ist, das stellt sich dann raus. Aber da gibt es einen, der weiß, was wirklich gut für mich ist. Und da gibt es jemanden, der bereit ist, für mich alles zu tun, was richtig für mich ist. Dass ich beliebt werde, und das haben wir eben auch in dem Zeugnis gehört, wenn ich nichts leisten muss. Dass ich zutiefst ehrlich sein kann und dennoch weiter geliebt werde. Solche Ideale wirst du einwenden, die gibt es gar nicht. Das sind Wunschvorstellungen. Und damit hast du, was menschliche Beziehungen angeht, wirklich auch recht. Aber solche göttliche, vollkommene Liebe, diese gibt es nicht unter Menschen, aber sie gibt sie bei Gott. Und die Bibel nennt diese Liebe Agape. Das ist etwas ganz anderes als menschliche Liebe. Gottes Liebe gegenüber den Menschen ist bedingungslos. Und das möchte ich heute so ein bisschen einfach erklären und ausführen, diese göttliche Liebe. Worin zeigt sie sich? Gottes Liebe zeigt sich zunächst einmal in der Erschaffung des Menschen. Auch heute ist nur ein Bruchstück des menschlichen, der Funktion des menschlichen Körpers bekannt. Ganz wenig. Man hat letztlich keine Ahnung. Gottes Schöpfungsgedanken bringen den Menschen immer wieder ins Staunen. Schau dir ein neugeborenes Baby an, das ist ein Wunder. Dass das alles so funktioniert, Wahnsinn, ganz gewaltig. Aber Gottes Liebe erkennen wir, und jetzt sind wir natürlich in der tollen Jahreszeit, dass wir das also noch besser sehen und wir brauchen nur zum Fenster rauszugucken. Gottes Liebe sehen wir auch in der Natur. Das Farbenspiel fasziniert mich immer wieder. Als ich heute zum Bahnhof ging, bin ich an mehreren Gärten vorbeigegangen und jetzt findet man das natürlich besonders schön nach so einem kalten und tristen Winter. Ist das einfach nur wunderschön. Ja, oder wenn ich zum Fenster rausgucke, wenn ich da die Primelchen sehe und da die Narzissen, was ist das für ein Geschenk? Und wenn da die Sonne reinscheint, durch die Blütenblätter, ist das so filigran, das kann ein Mensch gar nicht nachmachen. Jede künstliche Blume hat das nicht. Wenn du gegen das Sonnenlicht hältst, wirst du niemals die Äderchen da drin sehen. Das gibt es nicht. Oder du schaust über glitzerndes Wasser, was ist das wunderschön. Oder du guckst in den Mikrokosmos oder in den Makrokosmos. Ich gucke mir gerne Dokumentationen an, was unterm Wasser passiert oder vom Weltall, da gibt es ja nicht so viele, aber unterm Wasser, das finde ich toll. Dass Gott sich um Fische kümmert und sie wunderbar farblich gestaltet, obwohl es da unten potschwarz ist. Ja, und nur wenn dann die Kamera dahin kommt, dann sieht man die bunten Farben. Und selbst diese Fische da und andere Tiere, die gestaltet Gott so wunderbar, weil er uns lieb hat. Und er möchte etwas für unsere Seele tun. Aber Gottes Liebe zeigt sich noch in einem ganz anderen Zusammenhang und sie zeigt sich in dem Herrn Jesus. Wie der Herr Jesus uns liebt, daran erkennen wir göttliche Liebe. Und ich möchte euch dazu gerne, ich sage einfach du, ne? Ich bin jetzt, komme ja von außen, also ich bin das so gewohnt, also wäre jetzt schwierig, das jetzt immer auf sie umzustellen. Ich würde uns das mal vorlesen. Eine Begebenheit, eine Beschreibung, ein Bild aus der Bibel, was zeigt, wie Gott uns liebt. Ich lese das aus Johannes 10, Verse 7 bis Vers 18. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Und wir werden ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stalle sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirt werden. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Lasst uns einen Blick auf diesen guten Hirten werfen und daran sehen, wie uns der Herr Jesus lieb hat. Der gute Hirte, und das wäre mein erster Gedanke, will nur das Beste für die Schafe. Er möchte, dass du wirklich glücklich bist, dass deine Seele zufrieden ist, dass du glücklich bist. Wann sind wir denn glücklich? Wir haben eben schon einiges gehört, was nicht glücklich macht. Und dann haben wir auch gehört im Zeugnis, dass sie glücklich geworden ist. Wann sind wir glücklich? Nun, Menschen raten sehr viel, um glücklich zu werden. Hauptsache gesund, hören viele. Dann hätte ich gestern echte Schwierigkeiten gehabt, ich habe mich einen Hexenschuss gekriegt. Es geht aber Gott sei Dank heute wesentlich besser, aber ich gehe mir noch mal so ein bisschen, verspannt. Das müsste mir dann nachsehen, das ist halt so. Das ist aber schon wesentlich besser. Haben sehr viele auch für gebetet und haben wir wirklich erlebt, wie Gott auch Gebete erhört hat. Also Hauptsache gesund, das macht nicht wirklich glücklich, ne? Was ist, wenn du krank bist oder auch noch andere Krankheiten hast? Oder lebe in Harmonie mit dir selbst und mit anderen, wird dir vorgegaukelt, da frage ich mich, klappt das wirklich? Oder erwirb Reichtum und Verstand, du bist wirklich glücklich? Das ist eine Lüge, eine glatte Lüge. Oder beitragen zu anderer Glück. Es gab einen Vers in meinem damaligen Poesiealbum: Willst du glücklich sein auf Erden, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Da ist ein Stück Wahrheit dran, das stimmt, aber ich kann nicht meinen Herzensfrieden darauf aufbauen. Wirklich glücklich sind wir, wenn wir in der von Gott für uns bestimmten Bestimmung leben. Wirst du fragen, was ist denn meine Bestimmung? Was möchte denn Gott von mir? Was ist die Bestimmung eines Menschen? Nun, wenn du ein Kind siehst, ein Kind ist bestimmt, als Kind zu leben und nicht als Erwachsener. Es ist einfach so. Ein Kind kann nicht wie ein Erwachsener leben. Es muss bereit sein zur Korrektur, damit es reifen kann. Es muss seine Grenzen zugeben und vieles andere mehr. Die Korrekturen und die Grenzen sind zur Reife des Kindes gut, auch wenn das manchmal dagegen opponiert. Oder die Bestimmung eines Arbeitnehmers sind unter anderem, die an den Anordnungen des Chefs Folge zu leisten, weil nicht jeder das Sagen haben kann. Da gibt es einfach ein Chaos. Und die Bestimmung eines Chefs ist, wirklich Verantwortung für seine Arbeitnehmer zu übernehmen und nicht geldgierig und machtgierig sie auszunutzen. Das sind so ganz normale Bestimmungen. Aber was ist denn die Bestimmung des Menschen? Es gibt eine besondere Bestimmung und die lese ich im Psalm 103. Da heißt es, Gott hat uns gemacht, nicht wir uns selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gott ist dein Schöpfer und du hast dich nicht selbst gemacht. Und Gott möchte, dass du zu seinem Volk gehörst. Wir haben hier in Johannes 10, in Vers 9 gelesen, dass der Herr Jesus die Tür zu den Schafen ist. Und dann sagt er weiter, wenn jemand durch mich eingeht, dann wird er gerettet werden. Nur durch den Herrn Jesus kommst du in den Genuss, ein Schaf seiner Weide zu sein. Um das er sich dann in ganz wunderbarer Weise kümmert. Und Gott möchte weiter, dass du ein Schaf seiner Weide wirst, dass du in enger Gemeinschaft mit ihm lebst und nicht deinen eigenen Stiefel lebst. Deswegen heißt es, und er wird aus- und eingehen und Weide finden. Erst durchgehen durch die Türe in den Schafstall und dann aus- und eingehen und Weide zu finden. Das sind zwei verschiedene Sachen. Was das im Einzelnen heißt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Der gute Hirte will also nur das Beste für die Schafe und dazu lässt er manchmal aber auch aus Liebe Diebe und Räuber zu. Das hört sich gar nicht so angenehm an. Heißt es hier in dem Vers 8 weiter, alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Ungemütlich. Welche Absichten haben denn so Diebe und Räuber? Nun, sie wollen in den Schafstall einschleichen. Sie wollen sich der Seelen der Schafe bemächtigen. Und vielmehr noch, sie wollen die Menschen krallen. Sie kommen, um zu stehlen, zu töten und zu verderben, haben wir gelesen. Diese Diebe kommen, was heißt das für uns? Diese Diebe kommen, um dem Menschen die ewige Gemeinschaft mit Gott zu stehlen. Die kommen nicht unbedingt in dein Haus und klauen dir 100 Euro. Kann auch schon mal passieren. Aber das ist nicht so dramatisch. Aber diese Diebe wollen dich der ewigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, die wollen sie dir wegnehmen. Die wollen verhindern, dass du in diese ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott kommst. Sie kommen, um sich selbst zu bereichern. Sie kommen, um die Menschen schließlich für ewig zu töten und zu verderben. Und dann haben wir gelesen, und wenn es drauf ankommt, dann stehen sie dem Menschen gar nicht bei. Wir haben gelesen, der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Auch in den wirklichen Gefahren des Lebens können sie den Schafen nicht helfen. Sie retten lieber ihre eigene Haut. Welche Absichten haben sie? Und zweitens, wer können sie konkret sein? Wer sind diese Diebe und Räuber? Das sind zum einen unsere guten Werke. Du denkst vielleicht, durch gute Werke kann ich mir einen gnädigen Gott verdienen. Das hat Martin Luther auch schon gesagt. Das ist ein Irrtum. Du versuchst, dich deinen Mitmenschen gegenüber gut zu verhalten und so zu leben, dass niemand einen Anstoß nimmt. Warum soll mich Gott denn nicht in den Himmel lassen? Ich bin doch gut. Ich bemühe mich. Da sagt die Bibel einmal, denn durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittels des Glaubens, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Komisch. Was ganz anderes, als dass ich so denke. Also durch gute Werke und gutes Verhalten kommt niemand in die Herde Gottes. Ein Beispiel ist, ich bin ja heute mit der Bundesbahn von Kassel nach Fulda gefahren. Ich habe schon eine Fahrkarte gelöst für Ostern, da fahre ich nach Berlin. Wenn ich jetzt dem Schaffner, der aber gar nicht die Fahrkarte in diesem Falle geprüft hat, aber wenn ich die Fahrkarte von Berlin eingesteckt hätte heute Morgen, die viel teurer ist als die Fahrt von Kassel nach Fulda, und der Schaffner hätte, ich hätte ihm dann die Karte gezeigt, hätte er gesagt, was? Die Karte ist zwar teurer, aber ungültig, ist eine falsche Fahrkarte. Und so ist das auch mit den guten Werken. Die guten Werke sind eine falsche Fahrkarte. Die sind nicht gültig. Und das sind Diebe und Räuber, die vorgeben, sie seien die Eintrittskarte in den Schafstall. Wer können diese Diebe und Räuber noch sein? Das können auch Religionen sein. Da hat der Marx einmal gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Und wisst ihr was? Da hatte er recht mit. Warum? Das benebelt. Religion benebelt. In Religionen muss der Mensch etwas leisten, um in den Himmel zu kommen. Oder wie er dieses den Himmel nennt. Das bezeichnet der Mensch unterschiedlich, je nachdem, wo man da in der Welt lebt. Und der Mensch ist wie im Trance. Er meint, das wäre der Weg. Wie Opium. Man denkt gar nicht mehr klar, ist nicht mehr offen für die wahre Eintrittskarte in den Himmel. Der Glaube an den Herrn Jesus, der dein guter Hirte sein möchte, ist was ganz anderes. Was sind noch so Diebe und Räuber? Religiöse Führer sind aufgestanden massenweise und haben sich an Gottes Stelle gesetzt und versprechen dem Menschen durch die unterschiedlichsten Methoden einen Platz in dem sogenannten Himmel. Sie versuchen auf vielfältige Weise, die Menschen in die Irre zu leiten und davon abzuhalten, in den Schafstall Gottes einzugehen. Der liebevolle Gott, der zwingt niemanden, auf eine gute Weide zu gehen. Er lässt sogar Diebe und Räuber zu, damit wir eine freie Entscheidung haben, in den Schafstall einzugehen. Wir werden nicht gezwungen dazu. Also der gute Hirte will nur das Beste für die Schafe. Er lässt sein Leben aus Liebe und er lässt aus Liebe Diebe und Räuber zu. Und warum lässt denn der gute Hirte sein Leben für die Schafe? Das ist ja schon gewaltig. Wenn da einer für mich sein Leben lässt. Der gute Hirte kümmert sich um die Schafe, dass sie vom Wolf nicht geraubt und zerstreut werden. Ich sehe in dem Wolf hier auch ein Bild auf den Widersacher Gottes, auf den Teufel, der die Menschen für ewig der Gemeinschaft mit Gott berauben möchte. Was tut hingegen der gute Hirte? Er rennt nicht weg wie die Mietlinge und lässt den Wolf nicht gewähren. Er setzt sich vielmehr mit seinem Leben dafür ein, dass die Schafe gerettet werden. Und warum ist es nötig? Warum muss der Herr Jesus sich für uns einsetzen? Warum haben wir jetzt und denken wir jetzt in den nächsten Tagen an Karfreitag? Warum? Was ist da notwendig? Warum kommt der Mensch nicht so ohne weiteres in diesen Schafstall rein? Warum geht das nicht? Weil der Mensch sündig ist. Die Bibel sagt einmal, dass alle Welt vor Gott schuldig ist. Komisch. du und ich, wir sind vielleicht gar nicht so schlecht. Ich komme aus einem gediegenen Elternhaus und war geschützt und habe jetzt nicht sonst was gemacht, was vielleicht andere Jugendliche gemacht hätten. Aber ich bin da sehr bewahrt worden von. Und doch bin ich sündig. Warum? Was ist das? Was steckt im Menschen drin? Was hat der Mensch? Der Mensch ist allein schon schuldig durch den Sündenfall. Ihr kennt das. Adam und Eva lebten im Paradies in einer perfekten Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und da war diese eine Situation, da war dieser dumme Adam. Und wenn der es nicht gewesen wäre, wäre es der nächste gewesen. Also, das war Adam. Durch diesen einzigen Menschen Adam ist die Sünde in die Welt gekommen. Er hat sich von Eva die Frucht geben lassen, hat auch gegessen. Und durch Adam ist die Schuld in die Welt gekommen. Und dieses Erbe der Sünde ist auf alle Menschen übergegangen. Und es heißt weiter in dem Bibelvers, auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hineingekommen. Komisch. Adam ist doch nicht sofort umgefallen, tot. Nein, er lebte noch etliche Jährchen. Damit ist aber der geistliche Tod gemeint, nicht der physische. Der ist auch, hängt damit auch zusammen, aber damit war ja hier in erster Linie der geistliche Tod gemeint. Und der Mensch ist seitdem von Geburt an im Herrschaftsbereich des Teufels. Das ist mir neulich vor einiger Zeit so wichtig geworden, dass dadurch, dass ich Christ geworden bin, ich aus diesem Herrschaftsbereich des Teufels in den Herrschaftsbereich Jesu kommen durfte. Also, warum ist der Mensch sündig? Allein schon, da kann er letztlich nichts dazu. Ne? Was können wir dazu, dass Adam von der Frucht gegessen hat und Eva? Da kannst du nichts zu, ich auch nicht. Und doch ist damit die Sünde grundsätzlich in die Menschen gekommen. Und warum ist der Mensch noch sündig? Weil wir einzelne Sünden tun. Das muss ich nicht näher erklären. Ich glaube, das weiß jeder, was das beinhaltet. Ja, der Mensch denkt nicht so wie Gott. Du hast einen bösen Gedanken über irgendwas. Du handelst nicht so wie Jesus. Du handelst egoistisch. Deine Motive sind nicht koscher. Du fühlst nicht so wie Jesus. Das liebevolle Handeln, das liebevolle Denken, das fehlt. Oder du bist plötzlich neidisch, eifersüchtig. Da könnte ich so eine Palette aufzählen. Aber ich denke, das weiß jeder selber. Wir merken, warum der gute Hirte sein Leben für die Schafe lassen muss. Weil nämlich diese Sünde den Menschen für ewig von Gott trennt. Ja, ich habe euch das mal in so einer Skizze gemacht. Ich liebe diese Skizze, ihr habt sie früher wahrscheinlich auch schon mal gesehen, aber ich finde sie einfach sehr anschaulich. Der Mensch ist sündig und demgegenüber steht der lebendige Gott. Er ist heilig, rein, gerecht, vollkommen perfekt. Und diese Sünde, die wir eben beschrieben haben, die trennt den Menschen für ewig von dem lebendigen Gott, wenn nicht Jesus dafür gestorben wäre. Die Bibel sagt mal, eure Schulden sind zu Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott. Wieso? Weil in der Heiligkeit Gottes, da kann sich keine Sünde halten. Gott kann in seiner Heiligkeit überhaupt keine Sünde dulden. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie heilig, was heißt, es heißt, heilig zu sein. Da kommen wir mit unserem Verstand nicht mit. Deswegen verharmlosen wir schon mal Sünde, weil wir nicht die Heiligkeit Gottes begreifen. Wenn wir das tiefer begreifen würden, wie heilig Gott ist, würden wir mehr erkennen, was Sünde heißt. Mit Sünde beladen kannst du nicht zum Volk Gottes, zu seiner Schafherde gehören. Warum lässt der Hirte außerdem sein Leben für die Schafe? Weil für Sünde bezahlt werden muss. Die Bibel sagt, die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Das ewige Getrenntsein von dem lebendigen Gott. Und hier, da setzt die grenzenlose Liebe ein. Jesus Christus stirbt nämlich an deiner und meiner Statt und ist gestorben an deiner und meiner Statt, damit wir frei ausgehen können. Der gute Hirte, haben wir gelesen, lässt sein Leben freiwillig. Das sagte Herr Jesus, da war er noch nicht gestorben, deswegen ist das Gegenwart. Er wurde nicht von seinem Vater dazu gezwungen. Niemand nimmt es von mir, damit meint er sein Leben, sondern ich lasse es von mir aus, haben wir gehört. Er hatte dabei in seiner göttlichen Liebe einzig und allein dich und mich im Blickfeld. Da lag kein Eigennutz drin. Warum lässt der gute Hirte sein Leben für die Schafe? Damit Gemeinschaft mit Gott wieder möglich ist. Ja, ich habe euch das mal so aufgezeigt. Dieser Balken, der die Verbindung herstellt zwischen dem Menschen und Gott. Jesus Christus, das Kreuz. Die Bibel sagt, Christus hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben möchten. In dem Moment, in dem du den Herrn Jesus um Vergebung bittest und glaubst, dass er dir vergeben hat, weil er das in der Bibel zusagt, schenkt er dir neues Leben. Wir nennen das auch Wiedergeburt. Mit dem neuen Leben in dir ist dir die Gerechtigkeit Jesu geschenkt worden. Stell dir mal vor, du kriegst die Gerechtigkeit so gerecht, wie Gott ist, das kriegst du geschenkt. Das können wir gar nicht fassen hier oben. Das können wir nur im Glauben fassen. Mit dem Verstand können wir es überhaupt nicht fassen. Und damit bist du passend für Gott gemacht worden. Passend, damit du in seiner Gegenwart leben kannst. Weil Gott immer seinen Sohn in dir sieht, wenn du Christ geworden bist. Durch Gott bist du in Christus Jesus ganz, ganz eng mit ihm verbunden. Und Gott sieht, wenn er dich sieht, wenn du wiedergeboren bist, seinen Sohn. Er sieht nicht die alte Annegret, er sieht seinen Sohn in mir. Die Bibel sagt, denn ihr waret wie irrende Schafe, nun aber seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seele. Ein Schaf außerhalb seiner Herde ist total hilflos. Habe ich mir sagen lassen, ich kenne die Schafologie nicht so, aber ich habe mir das sagen lassen. Das heißt, es irrt darum. Und als guter Hirte kümmert sich Gott um seine Schafe. Lass uns mal einen Austausch haben kurz. Was fasziniert dich am meisten an der Liebe Gottes? Sagt mal ein paar Sachen, was euch so dazu einfällt.
Liebe Gottes ist bedingungslos.
Ja.
Seine unermessliche Gnade.
Ja, seine Treue, obwohl ich untreu bin.
Und die Geduld, immer wieder aufs Neue.
Mich gesegnet fühlen. Mich fasziniert, dass er mich so geliebt hat, also dass er Jesus schon gegeben hat, als ich ihn noch gar nicht geliebt habe.
Trost, den die Welt nicht geben kann.
Er ist immer da.
Ja, dass Gott mich so annimmt, wie ich bin, mit all meinen Fehlern und Schwächen. Immer. Er ist treu.
Endlos, also ohne Ende. Er sagt nicht, jetzt reicht's, jetzt habe ich die Nase voll.
Jetzt reicht's, ja. Schön, hast du was gesagt. Das sagt er nicht. Würde man in Kassel gesagt haben, jetzt schicket's mir aber Bale. Das sagt Gott nicht. Ja, ich denke, wir haben da so ein paar Dinge zusammengetragen, was uns am meisten an der Liebe Gottes fasziniert. Jetzt haben wir also hier von dem guten Hirten gehört, da haben wir von uns gehört und jetzt muss ja noch eine Beziehung irgendwie hergestellt werden. Ne? Das haben wir ja noch nicht. Der gute Hirte wirbt nämlich jetzt um dich. Wir haben gelesen, da sagt der Herr Jesus, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus meinem Stalle sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Der Jesus lebte ja in Israel. Damit meinte er zunächst einmal die Menschen, die in Israel wohnten. Zu ihnen war er in erster Linie gesandt. Aber er hat noch andere Schafe. Und das sind all die anderen Völker. Die Bibel nennt das auch schon mal Heiden. Nationen kann man auch sagen, trifft jetzt besser für Heiden. Unter Heiden, da würden wir uns nicht angesprochen fühlen, aber Nationen. Und da meint der Herr Jesus mit dich und mich. Er möchte, dass auch andere Völker, dass du bist ja vermutlich nicht Israeli, gehe ich mal von aus, kann aber natürlich auch sein, ist möglich, dass du auch in diese Herde, in diesen Schafstall reinkommst. Er möchte auch unser Hirte werden. Und dazu ruft der Herr Jesus heute noch. Wer in seinen Stall hineinkommt, hat seine Stimme gehört. Vielleicht redet der Herr Jesus auch heute zu dir. Und du spürst das in deinem Herzen. Ich sollte ein Schaf seiner Weide werden. Der Herr Jesus wirbt um dich. Ja, er wirbt um deine Seele, er lässt dir den ganz freien Willen dazu. Er möchte dich von Räubern und Dieben befreien. Wie geht das denn, fragst du dich vielleicht. Wie komme ich in diesen Schafstall rein? Da musst du zunächst einmal zugeben, dass du gesündigt hast, dass du nicht so lebst wie der Herr Jesus, wie der lebendige Gott. Ich glaube, das ist für die meisten Menschen gar nicht so schwierig zuzugeben. Wir leben nicht so wie Gott. Wir haben ja diesen alten Adam da noch in uns. Und du musst zugeben vor dem Herrn Jesus, dass du grundsätzlich durch den Sündenfall von ihm getrennt bist. Und dann darfst du ihm auch deine einzelnen Sünden nennen, wenn dir das gegenwärtig ist. Man weiß das gar nicht mehr. Also ich habe damals gesagt, Herr Jesus, vergib mir meine Sünde und meine Sünden und auch von denen, die es nicht weiß. Ich kann das mir nicht alles merken. Gib zu, dass du gesündigt hast und nimm die Vergebung im Glauben an. Glaube, vertraue, nimm das einfach für Fakt, dass das stimmt, dass der Jesus für deine Sünden bezahlt hat. Und warum darfst du das glauben? Weil die Bibel das sagt. Das ist der Maßstab. Gott sagt in seinem Wort, wer zu ihm kommt, den stößt er nicht hinaus. Weil das stimmt. Da darf man sich feste drauf stützen. Und er sagt in seinem Wort, der Jesus hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz. Und wenn du ihn um Vergebung gebeten hast, dann darfst du wirklich glauben, dass das stimmt. Ich will dir noch ein Beispiel geben für Glauben. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen den Stuhl getestet hat, auf den er sich dann gesetzt hat, ob der hält. Hat das jemand von euch mal ausprobiert vorher, mal so gedrückt und so? Nee, ne? Ich war mal wo, da habe ich das Beispiel auch gesehen, da stand an der Seite ein Stuhl mit schiefen Beinen. Da war das dann wirklich wohl gemacht worden. Aber das hat keiner gemacht. Und ihr habt euch alle auf den Stuhl gesetzt. Und ihr habt erfahren, was? Dass er trägt. Jedenfalls sitzt noch jeder. Ne? Wann erfahrt ihr das? Indem ihr euch darauf gesetzt habt. Und ihr habt euch da drauf gesetzt, weil ihr den Frauen hier zutraut, dass die verantwortungsvoll und der Gemeinde zutraut, dass sie verantwortungsvoll genug ist, euch richtige Stühle dahin zu stellen. Merkt ihr die Parallele? Wenn ich Gott ein bisschen besser kennenlerne, dann weiß ich und erlebe, dass das stimmt, was er in seinem Wort sagt. Und dann wage ich den Schritt. Und der Herr Jesus, das versuche ich dir heute Morgen zu sagen, dass er dich von Herzen lieb hat. Er tut alles für dich. Und deswegen darfst du ihm zutrauen, dass sein Angebot stimmt, dass er wirklich Sünden vergibt. Und dann darfst du diesen Schritt über den Balken tun. Ja, warum kommt das jetzt nicht? Okay. Ah ja, es hat sich verschoben. Okay. Dass dieses Männchen hat geglaubt, dass dieser Balken hält, dass er nicht angesägt ist, wie bei Max und Moritz, ne? Er trägt. Und indem er darüber geht, erfährt er, dass es stimmt. Als er davor stand, hat er das noch nicht gewusst. Im Vertrauen, dass Jesus wirklich, ja, weil er dich lieb hat, dass es stimmt, geht darüber und erlebt, ja, das stimmt. Also wage den Schritt über den Balken und Gott wird dich erfahren lassen, dass er dir deine Sünden vergibt und dass du in den Schafstall Gottes eingegangen bist. Wenn du Christ geworden bist, wie kann denn dann die Liebe Gottes in unserem Leben zur Entfaltung kommen? Wie geht das denn? Wie kann das werden? Und da fehlt noch eine Folie, die ist da weggegangen und das muss ich mal gerade noch zurückmachen. Gott möchte nämlich noch was Zweites, was sehr wichtig ist. Er möchte, wenn du die Vergebung angenommen hast im Glauben, dass du ihm auch die Herrschaft deines Lebens übergibst, weil er es gut mit dir meint, weil er einfach weiß, was richtig für dich ist, weil er dein Leben lenken möchte, weil er in dir zur Entfaltung kommen möchte und möchte dir helfen, deinen Alltag zu leben. Und er möchte dich erfüllen mit sich und seiner Barmherzigkeit und Güte und möchte dir alles schenken, auch was du im Alltag brauchst. Aber das geht nur, wenn du ihm die Herrschaft übergibst. Du bist ja, wenn du Christ geworden bist, aus dem Herrschaftsbereich des Teufels in den Herrschaftsbereich Gottes übergegangen. Herrschaftsbereich. Ne? Der Herrschaftsbereich des Teufels war ein böser Herrschaftsbereich. Und der Herrschaftsbereich Jesu ist ein guter, ein liebevoller Herrschaftsbereich. Das gehört also mit dazu, wenn ich über den Balken gehe. Und wie kann dann, wenn ich über den Balken gegangen bin, die Liebe Gottes in unserem Leben zur Entfaltung kommen? Da möchte ich euch gerne noch so ein paar Punkte sagen, dass ihr mal fragt, Mensch, wie geht das denn praktisch? Wie kann ich denn die Liebe Jesu leben? Ich kann das gar nicht so aus mir heraus. Ne? Irgendwie versage ich dann doch. Und was ist dann? Wie geht das denn? Stell dich darauf, dass die Liebe Gottes in dein Leben eingesenkt ist. Die Bibel sagt mal, die Liebe Gottes ist in unser Leben eingesenkt. Durch die Wiedergeburt, das ist das Werk Gottes, ja, das haben wir schon gehört, was er getan hat in dem Moment, als du dein Leben Jesus anvertraut hast, ihn um Vergebung gebeten hast, da bist du in Christus, in Gott. Die Bibel sagt mal, durch Gott seid ihr in Jesus Christus, im 1. Korinther. Ganz, ganz eng mit dem Herrn Jesus verbunden. Der Herr Jesus wohnt durch seinen Heiligen Geist in dir, wenn du Christ geworden bist. Und damit ist sein Leben dein Leben, sein Leben mein Leben, sein Sieg ist mein Sieg. Das heißt praktisch, das ist unsere Stellung. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wohlbemerkt unsere Stellung. Die Stellung ist in uns. Aber diese Stellung, die muss ja auch zum Praktischen, zum Alltag werden. Ne? Das ist ein Unterschied zwischen Stellung und Zustand. Das ist ein Unterschied. Und wie geht das? Wie kann das zum Alltag werden? Da möchte ich euch ein Bild zeigen. Stützt dich im Glauben auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Ich will ein Beispiel nennen. Vielleicht hast du mit dem Nachbarn irgendwelche Probleme. Kann ja mal sein. Ne? Und jetzt möchtest du dem gerne Liebe gegenüber zeigen, aber das ist gar nicht so einfach, weil der nervt dich immer wieder. Wie geht das? Ich gebe ein Beispiel aus meinem Leben. Ich wohne im Haus, wo auch andere Leute noch wohnen. Und irgendwo im Haus oder meistens vorm Haus lässt immer irgendeiner, nicht immer, aber das öfter, irgendein Papier oder irgendwas hinfallen. Ich denke, eigentlich könnten sie das ja auch selber auflesen. Die können sich ja noch besser bücken als ich. Da liegt also dieses Papier, nehmen wir mal ein Papier, liegt dann da. Und normal ist, sich zu ärgern. Jetzt stütze ich mich auf die Wahrheit des Wortes Gottes, dass Jesu Liebe in meinem Leben eingesenkt ist. Und ich handle entgegen auch noch meines Gefühls, das ist vielleicht noch ein bisschen wackelig, handle und hebe dieses Papier auf. Ich das öfters mache, verändert sich im Laufe der Zeit mein Gefühl dieser Person gegenüber. Die Grundlage ist, dass ich mich im Glauben auf die Wahrheit des Wortes Gottes stütze. So kann die Liebe Gottes in unserem Leben zur Entfaltung kommen. Dazu ist es aber nötig, dass du jeden ärgerlichen Gedanken dieser Person gegenüber immer wieder gefangen nimmst zum Gehorsam gegen den Herrn Jesus. Dass du dich weigerst, schlecht über diese Person zu denken. Da darfst du einfach im Gegenteil, darfst du sagen, Herr Jesus, segne die Person, tu ihr Gutes, lass sie deine Liebe und deine Güte erleben. Ich habe das erlebt in einer Situation, wo ich jemandem vergeben musste. Der hatte mich schwer verletzt, so habe ich das wenigstens empfunden. Und das hat lange in mir gebrodelt. Und dann habe ich mich entschlossen, dieser Person zu vergeben. Erst habe ich das nur so aus dem Verstand raus gemacht, denke, ich will dieser Person vergeben. Und dann habe ich gebetet, Herr Jesus, ich will dieser Person vergeben, wie du mir vergeben hast. Ich habe kein Recht, dieser Person nicht zu vergeben, weil du mir ja so viel vergeben hast. Und dann habe ich gesagt, las ich einen Vers aus dem Petrusbrief, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten sollen, sondern im Gegenteil den anderen segnen sollen. Und dann habe ich angefangen und habe gesagt, Herr Jesus, tu dieser Person Gutes. Und da fing der Knoten sich an, in meinem Herzen zu lösen. Merken wir den Schritt nach vorne. Ich bete, Herr Jesus, tu der Person Gutes entgegen meiner Gefühle. Und Gott hat dann diese Gefühle verändert. Ich habe jetzt kein freundschaftliches Verhältnis zu der Person. Ich sehe sie auch sehr, sehr selten. Ganze Jahre nicht. Aber Gott hat meine Gefühle gegen dieser Person gegenüber hat er verändert. Wie geht das, dass die Liebe Gottes in meinem Leben zur Entfaltung kommt? Also stütz dich im Gebet, im Glauben auf die Wahrheit Gottes. Herr Jesus, deine Liebe ist jetzt da für mich, jetzt vorwärts und dann geh und tu's. Und da wird dir Gott behelfen. Und übergib dem Herrn Jesus täglich die Herrschaft in deinem Leben. Lass den Herrn Jesus vorangehen. In unserem Versen im Johannesevangelium vorher, da heißt es mal, wie die Reihenfolge in dem Schafstall ist. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe alle herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach. Wie ist hier die Reihenfolge? Der Hirte voran und die Schafe hinterher. Ich ertappe mich schon mal, dass ich den Hirten rechts oder links überholen will. Ich ärgere mich auf der Autobahn immer, wenn mich einer rechts überholen will. Das finde ich unmöglich. Darf man ja heute, aber ist einfach schlecht. Aber wir wollen das in unserem Leben machen. Wir wollen dann so gerne unsere eigene Sache machen. Und ich habe mir angewöhnt, ich mache das nicht, ist nicht nur eine Gewohnheit, es ist auch eine Überzeugung, eine tiefe Überzeugung. Ich bete morgens, Herr Jesus, übernimm du die Herrschaft dieses Tages. Du hast die Herrschaft und lenke und leite du mich. Lass mich erkennen, was du willst. Nicht ich, sondern du gehst voran. Das ist wichtig. Um die Liebe Gottes zu leben, muss ich dem Herrn Jesus nicht nur einmal bei der Bekehrung die Herrschaft meines Lebens übergeben. Das wäre ja schon ein bisschen her. Aber der immer wieder, auch manchmal auch zwischendurch am Tag, dann kommt vielleicht eine blöde Situation und sagt, Herr Jesus, ich weigere mich jetzt dem nachzusinnen, wie das eigentlich so in der Welt gewesen wäre. Ich möchte so denken, wie du denkst. Manchmal müssen wir das mehrmals am Tag tun. Übergib dem Herrn Jesus die Herrschaft deines Lebens und bete, Herr Jesus, lass mich in den Werken wandeln, die du für mich bereitet hast. Gott hat für jeden Tag für dich Werke bereitet. Es gibt keinen Tag, der umsonst ist. Ich muss heute, das war heute so interessant, ne? Da hatte ich ja nur 50 Minuten Verspätung. Dann habe ich so gedacht, wozu lässt Gott das zu? Dann habe ich mich da nachher in so eine Backstube da gesetzt, weil ich wollte mal sitzen, nicht so lange stehen müssen. Und da kam da einer, da habe ich gesagt, dem gebe ich ein Traktat, aber der wollte das nicht. Habe ich gedacht, naja. Und dann kommt eine junge Frau, eine Ukrainerin, die nicht schlecht Deutsch schon konnte, war echt nicht gut, da konnte ganz gut Deutsch. Und der habe ich ein Traktat gegeben. Und die hat sich so darüber gefreut. Da habe ich gedacht, diese 50 Minuten haben sich gelohnt. Die Frau hat ein Traktat gekriegt. Das größte Liebesangebot Gottes, das verteile ich sehr gerne. Ja, Herr Jesus, was sind die Werke, die du heute für mich bereitest hast? Wie soll ich das Telefonat führen? Was soll ich machen? Gib mir Weisheit dazu. Und dann vorwärts. Im Glauben, dass Jesus dir jetzt, dass er das jetzt schenkt und weil er das einfach in dich reingelegt hat, dann kommt das auch zum Ausdruck und dann in der Abhängigkeit von ihm, dann führe dein Telefonat. Herr Jesus, ich kann es nicht, mach du es jetzt durch mich. Habe ich jetzt mehrmals auch gebetet, ich musste da so verschiedene Sachen ordnen bei mir, ne? Von meiner Mutter her noch und ach, das waren so Ordner und das ist eine Tätigkeit und das zog sich bald über 2 Wochen hin. Ich war sowas von leid. Ich sage, Herr Jesus, ich habe jetzt heute Nachmittag keine Lust, das zu machen. Bitte, Herr Jesus, du lebst in mir, mach du es jetzt durch mich. Und dann hat mir Gott Gnade gegeben, dass ich dann durch diese Ordner endlich durch bin. Aber ich musste wirklich beten, Herr Jesus, du durch mich. Sonst, es stand mir hier. Aber Gott hat Gnade gegeben. Und wie kann die Liebe Gottes in meinem Leben noch zur Entfaltung kommen? Schau auf die Barmherzigkeit Gottes. Der Psalmist sagt mal in Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Das heißt, über die, die ihn an die erste Stelle setzen. Und was ist dann aber, wenn du versagt hast? Bist du dann nicht mehr Gottes Kind? Nein, das bleibst du immer. Wenn du einmal Gottes Kind geworden bist, niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Dann darfst du zu dem himmlischen Vater, den darfst du deine Schuld bekennen und er vergibt dir. Er schaut dich durch Jesus an. Seine Barmherzigkeit, heißt es mal im Alten Testament, seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Hast du gestern vielleicht ganz viel Mist gebaut, durftest du heute Morgen aufwachen, Herr Jesus, ich danke dir. Deine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Hast du gestern um Vergebung gebeten und der Herr Jesus holt die Sünde nicht mehr hoch. Er wirft sie in die tiefsten Tiefen des Meeres und darüber steht Angeln verboten. Und du darfst neu aus seiner Barmherzigkeit leben. Wenn du einmal sein Kind geworden bist, dann darfst du die Güte und die Gnade deines Vaters im Himmel erleben. Seine Liebe dir und mir gegenüber hört niemals auf. Welch wahnsinniger Grund, diesen liebevollen Herrn zu lieben. Von Gott geliebt, sehr schön ist das da geschrieben worden, ja, bis zum Äußersten. Aber du musst Gottes Liebe auch zulassen, du darfst dich nicht sperren. Du bist heute eingeladen, diesen Schritt über den Balken zu tun. Schlage in das liebevolle Angebot des guten Hirten ein, der dir vergeben möchte. Wenn du Fragen dazu hast, darfst du gerne auf uns zukommen. Wir sind auch noch da und beantworten gerne deine Fragen, soweit es uns möglich ist. Bete mit dir und wollen einfach dir noch dabei bei dem Schritt helfen. Ich möchte gerne zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Und Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du mein guter Hirte geworden bist. Ich danke dir für deine Liebe, für deine Güte und für deine Barmherzigkeit. Und lieber Herr, du kennst die Frauen hier im Raum, du kennst jedes einzelne Herz und ich bete, dass du zu den Herzen jeder einzelnen Frau heute Morgen sprichst und dass du Mut schenkst, in den Schafstall einzugehen, über den Balken zu gehen, sich in deine liebevollen Arme fallen zu lassen. Und wir danken dir, Herr, dass du gnädig und barmherzig und gütig und treu bist und dass du keinen hinausstößt, der zu dir kommt. Amen.